Meine Damen und Herren, willkommen im letzten Raum des Rundgangs. Willkommen im Schlafzimmer von Sophie Brügelmann. Der Abschnitt ohne eigene Geschichte, weil in diesem Zimmer guten Gewissens keine Geschichte erzählt werden kann. Man kann sich zwar durchaus vorstellen, was sich in diesen vier Wänden hier ereignete, schließlich handelt es sich um ein Schlafzimmer. Belege und Quellen gibt es allerdings nicht. Zu privat waren die Geschehnisse, um historische Zeugnisse zu werden, die es ermöglichen würden, 200 Jahre nach der Zeit eine realistische Geschichte aus derselben zu erzählen. Deshalb kommen hier im Schlafzimmer nicht Schauspieler in Brügelmann-Rollen zu Wort, sondern die Historiker des Hauses. Wer sich für ihre Arbeit interessiert, muss ungefähr noch 10 Minuten seiner Zeit erübrigen. Voilà, Claudia Gottfried, Martin Schmidt und Christiane Syré.
Das Schlafzimmer ist ein sehr wichtiger Raum gewesen, weil sich dort eben einfach viel mehr abspielte, was heute bei uns eben keine große Rolle mehr spielt. Wir haben ein Schlafzimmer wirklich zum Schlafen, da geht es dann noch um Sexualität, um Erotik. Und vor 200 Jahren ist ein Schlafzimmer eben auch ein Raum gewesen, wo Kinder geboren wurden, wo gestorben ist, wo jemand vielleicht lange bettlägerig war, weil er krank war. Und alle diese Aspekte spielen bei uns eben heute im Schlafzimmer kaum noch eine Rolle.
Aber es sind eben auch Aspekte, über die man heute wenig Belegbares herausfinden kann. In den Briefen und Briefkopierbüchern der Brügelmanns, die den historischen Forschungen vorwiegend zugrunde liegen, ging es vor allem um Geschäftliches, um Offizielles. Trotzdem konnten en passant hier und da auch Erkenntnisse über das Private gewonnen werden. Einerseits über das Alltagsleben im Haus, wie der Haushalt organisiert war, wo die Lebensmittel herkamen, andererseits über die Eigenschaften mancher Personen.
Wir haben zum Beispiel einen Brief, in dem Johann Gottfried Brügelmann eigentlich sehr gut charakterisiert wird, natürlich immer nur sehr kurz, und aber auch sein Sohn Jakob Wilhelm. Im Vergleich könnte man sagen, dass in diesem Brief eben Johann Gottfried Brügelmann als sehr wohlwollend, sehr sanft dargestellt wird, gerade in Bezug auf sein Verhalten gegenüber den Arbeitern, und sein Sohn Jakob Wilhelm im Gegensatz dazu eben als recht streng.
Also zwei verschiedene Unternehmertypen mit zwei unterschiedlichen Führungsphilosophien. Und dahinter steckt auch eine historische Entwicklung. Vom familiären Patriarchen hin zum Unternehmer, der vor allem auf den Gewinn bedacht ist. Beide arbeiten und leben, wie es fürs beginnende 19. Jahrhundert typisch ist, im Herrenhaus. Die Trennung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, zwischen Privatem und Kontor, wird erst später erfolgen. Hier im Herrenhaus spielt sich fast das komplette Leben der Brügelmanns ab.
Wir haben diese 12 Räume gewählt, weil wir sehr typische Räume den Besuchern präsentieren wollten, also vom Speisezimmer über den großen Salon, der repräsentative Zimmer, die sich über alle Etagen erstrecken und die nach oben immer privater und intimer werden. Das heißt, man hat unten die eher offiziellen Räume und nach oben werden sie immer privater. Das heißt, im zweiten Stock haben wir dann letztlich die Schlafzimmer, Dienstbotenkammern und Gästezimmer.
So Claudia Gottfried, die Museumsleiterin. Zentraler Raum des Gebäudes war der Gartensaal im ersten Stock, das Repräsentationszentrum, der Salon des Hauses, in dem bedeutende, wichtige Gäste empfangen wurden, in dem Feste gefeiert wurden. Zum Beispiel der 50. Geburtstag des Unternehmensgründers Johann Gottfried Brügelmann.
Ja, mich hat dieser Saal sehr fasziniert, weil es eigentlich eins der wenigen Originalexponate in diesem ganzen Gebäude noch war, weil wir von dem ursprünglichen Mobiliar ja nur noch ganz, ganz wenige Reste haben. Und hier haben wir jetzt die originale Bemalung und können aus der Deutung dieser Bilder, aus den Funden, sehr viel auf das Repräsentationsbedürfnis und Verhalten dieser Unternehmerfamilie schließen. Das fand ich sehr spannend. Dazu hatte ich die Gelegenheit, bei der letzten großen Restaurierung mir die Wände und die Befunde dort ganz genau anzugucken, weil man alle Holzteile abgenommen hatte und so auf viele Spuren stieß, die es dann letztlich auch möglich machten, den Saal genau in seiner Malerei jetzt zu datieren. Und was mich dann auf die Spur gebracht hat, letztlich auch die Maler zu finden, die zwei Düsseldorfer Maler, die heute die sichtbare Fassung gemacht haben.
Der Saal ist ein Steckenpferd von Claudia Gottfried. Durch eine exakte Bestimmung der Motive konnte sie die Entstehung der Bemalung zeitlich genau zuordnen. Dadurch wiederum war es möglich, in alten Geschäftsbüchern zielgerichtet nach Auftragnehmern zu suchen. Und so fand die Historikerin Spuren und Indizien. Zum Beispiel Hinweise auf einen Konflikt zwischen dem Maler und seinem Auftraggeber. Dadurch war Egidius Mengelberg als Schöpfer der Gemälde enttarnt. Das Haus selbst wird auf diese Weise zur wichtigsten Recherchequelle, was natürlich auch für die Geschichten gilt, die in ihm angesiedelt sind und die, so Martin Schmidt, der dritte Historiker, die Aufgabe haben, wiederum die Geschichte des Hauses lebendig werden zu lassen.
Also die 11 Szenen, die wir ausgesucht haben, haben verschiedene Aufgaben. Die erste Aufgabe ist natürlich, die Personen vorzustellen, wichtige Protagonisten, die sonst nicht so vorkommen, nicht so präsent sind, aber die für das Haus wichtig sind. Das zweite ist, wir wollten ein bisschen was zum Haus selbst erzählen, seiner Funktion, dem Leben in dem Haus. Also wie hat so ein Haus eigentlich funktioniert? Und das geht eben über die Personen, die es nutzen. Und die dritte Funktion war, dass wir versucht haben, mehr als das reine Alltägliche zu erzählen, also mehr von der Küche und dem Essen, sondern wie haben solche Unternehmer gelebt? Wie hat man sozusagen Frühindustrialisierung gemacht? Was steckte dahinter? Wie haben die miteinander funktioniert? Und das kann man gut sehen bei Moritz, das kann man gut sehen, wenn man ihn mit Brüggelmann vergleicht, welche unterschiedlichen Unternehmerpersönlichkeiten da zutage kommen.
Das Problem, wie genau zeichnet man die Personen? Auf der Basis der wenigen vorhandenen historischen Fakten und das möglichst exakt und zutreffend.
Ganz schwer zu sagen. Das Problem bei so einem Audioguide ist natürlich, wir lassen Personen auferstehen, von denen wir nur einen Bruchteil wirklich wissen. Es gibt Dokumente, es gibt Quellen, es gibt Briefe, aus denen man was schließen kann, aber man kann nicht wirklich sagen, genau so war der oder so ist der. Wir mussten also rekonstruieren. Und eine Rekonstruktion ist immer auch fehlerhaft, das ist ganz klar. Dennoch, Moritz Brüggelmann stelle ich mir vor, wenn ich so seine Briefe lese, als jemand, der in eine Rolle kommt, die er nicht wirklich von Anfang an wollte, dann versucht, das Beste draus zu machen, sich zu konzentrieren auf diesen Job und ja, mit einer neuen Sicht auf die Zukunft heranzugehen.
Eigentlich war nämlich sein älterer Bruder als Erbe vorgesehen. Aber der starb früh und unerwartet.
Ja, Moritz muss dann nach dem Tod sofort einspringen und nimmt das wahnsinnig ernst. Ich glaube, für mich ist dieses Wort Ernsthaftigkeit eine ganz wichtige Sache. Der feiert seine Dampfmaschine. Der lässt sie nicht nur einfach aufstellen. Der ist guckt nach seinem Unternehmen. Der spielt nicht rum, der geht nicht auf Partys. Der ist kein Juppie, sondern wirklich ein ernsthafter Unternehmer.
So viel von den Brüggelmanns und ihrem Leben in diesem Haus um 1800. Bleibt zu guter Letzt eine Frage. Wie stellen sich eigentlich die Menschen, die die Vergangenheit des Hauses rekonstruieren, seine Zukunft vor?
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in 200 Jahren eben die Fabrik und das Herrenhaus noch stehen, der Park vermutlich auch noch da sein wird. Ja, ob es noch ein Museum ist, wird dahin stehen, das weiß man nicht. Aber ich denke mal, 200 Jahre später, dann ist die ganze Geschichte 400 Jahre her, dass das nochmal eine ganz andere Bedeutung eben auch für die Menschen in der Zeit haben wird. Wenn wir jetzt heute 400 Jahre zurückdenken, haben wir auch nochmal ein anderes Verhältnis eben zur Geschichte. Und ich denke, das wird vermutlich als Ort, wo die Industrialisierung ihren Ausgang nahm, immer eine Bedeutung haben. Wie? Und wie es dann genutzt wird, das denke ich, ist offen.
Ui, in 200 Jahren hoffe ich erstmal, dass das Haus noch steht. Vielleicht ist es dann auch noch ein Museum. Und wie das Museum dann funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn man Museen anschaut, die es vor 20 Jahren gegeben hat, die hätten sich nicht vorstellen können, wie wir heute Museum machen. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, wie das hier aussehen wird. Ich hoffe nicht, dass es unter einer Eisscholle oder irgendwo in der Wüste liegt, sondern dass es nach wie vor einen wunderschönen Park gibt, durch den man spazieren kann und dass die Leute das eher dann so sehen, wie man in ein gotisches Schloss an der Loire reist. Das wäre mein großer Wunsch.
Also ich könnte mir vorstellen, dass in 200 Jahren das Gebäude und die Fabrik noch stehen, dass sie ihren Denkmalwert behalten haben. Ob es dann noch Museum ist oder welche Vorstellung man von Museum dann hat, darüber, denke ich, können wir nicht spekulieren.
So ist's recht. So ist's recht. Warten wir es ab. Nun denn, meine Damen, meine Herren, gehaben Sie sich wohl.
Das war der Rundgang durchs Herrenhaus im LVR Industriemuseum in Ratingen um 1800. Text und Dramaturgie Ulrich Noller und Jochen Pahl. Musik Matthias Manske. Technische Realisation Carsten Keller. Produktion Ulrich Noller. Redaktion Claudia Gottfried, Christiane Syré, Martin Schmidt. Mit Julia Bärhold, Jörn Bär, Sarah Beils, Meg Kasparek, Britta Mersch, Barbara Nöske und Michael Witte. Erzähler Matthias Kiel. Wir danken für Ihr Interesse. Thank you.